Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft.
Werbung Anfang. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Toyota und Beyond Zero. Was steckt hinter Beyond Zero? Das habe ich mir auch gefragt. Es geht um eine ganzheitliche Vision, wie Mobilität über Null Emissionen sogar noch hinausgehen kann. Das klingt ja total irre. Na, aber Toyota ist ja nicht ganz neu auf dem Sektor, muss man sagen. Die haben ja schon in den 90er Jahren die ersten serienmäßigen Hybridautos auf den Markt gebracht und bereits 2014 das erste wasserstoffgetriebene Modell, damals den Mirai, vorgestellt. Na, also eine Firma, die schon viele, viele Jahre absolut zukunftsweisende Technologien bringt. Und was genau steckt hinter Beyond Zero? Na, zum Beispiel wasserstoffgetriebene Busse im Nahverkehr oder auch Brennstoffzellen auf LKWs. Also umweltfreundliche Logistik auf der Straße und auch auf der Schiene. Denn es sind sogar Brennstoffzellen für Schienenfahrzeuge geplant und gehen sogar noch weiter. Wir werden auf dem Wasser Katamarane sehen, die Brennstoffzellenantriebe haben, nämlich den Energy Observer Katamaran. Und wenn ihr im Urlaub seid, schaut mal hinaus aufs Meer, vielleicht seht ihr ja den Energy Observer Katamaran kreuzen. Und all diese Technologien werden seit Februar diesen Jahres am Fuße des Mount Fuji in der Woven City umgesetzt. Eine vollständig von Toyota Brennstoffzellen angetriebene Prototypenstadt. In der Woven City werden vom automatisierten Fahren bis hin zur Robotik und KI die neuesten Technologien direkt in der Realität umgesetzt und getestet. Und das alles mit dem Ziel, mit kontinuierlichem Fortschritt zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Den Link zu Beyond Zero findet ihr in den Shownotes. Also, let's go Beyond Zero mit Toyotas Vision einer besseren Zukunft für alle. Werbung Ende. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef, hoffentlich mit trockenen Füßen. Grüß dich, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Roland. Ja, absolut und alles gut hier in Hennef. Trockene Füße sind gesichert.
Und mit uns heute im Podcast ist Birgit Klesper. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Klesper. Sie sind heute zugeschaltet, ich denke mal aus der Region Bonn auch, richtig?
Richtig und einen wunderschönen guten Morgen ebenfalls.
Und unser Gast, Frau Klesper, muss ich natürlich noch kurz vorstellen. Wir haben ja hier immer das Thema Nachhaltigkeit, machen uns viel Gedanken über die Umwelt, aber natürlich auch Technologie. Und es gibt natürlich einen großen Konzern in Deutschland, der ja Technologie maßgeblich eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, das ist die Deutsche Telekom. Und Birgit Klesper ist SVP Group Corporate Responsibility Officer bei der Deutschen Telekom AG. Worum es sich da handelt, was die Aufgaben eines Corporate Social Responsibility Officers sind, dazu werden wir heute definitiv mehr erfahren. Zunächst gehen wir erstmal in die Themen des Tages, die ja heute auch wieder vielfältig sind. Und Karl-Heinz, wie immer hast du den Vortritt.
Ja, also was hat heute bewegt? Also die erste Nachricht fand ich sehr tragisch. Die Frau Beatrix von Storch, die stellvertretende Vorsitzende der AfD, hat sich in Brasilien mit Jair Bolsonaro getroffen. Ich finde das nicht nur peinlich. Jair Bolsonaro ist der Präsident, der im Fall der Corona-Pandemie offensichtlich total versagt hat. Sein Volk wendet sich von ihm ab. Das Treffen wurde aber offenbar von Steve Bannon zur Stärkung der weltweiten neuen Rechten nach dem Ende von Donald Trump initiiert. Und es ging bei dem Treffen wohl hauptsächlich um Best Practice, also den Umgang mit Medien, wie die Online-Medien am besten funktionieren. Auweia, da weiß ich noch nicht, was da noch auf uns zukommen mag.
Na, da haben Sie sich jetzt schön Wahlkampfberater ausgesucht.
Absolut Es ist wirklich kaum beschreiblich. Apropos Donald Trump, wir haben ja lange nichts mehr von ihm gehört. Ich habe ihn auch ehrlich gesagt nicht wirklich vermisst, aber trotz des Widerstandes der Republikaner nimmt heute der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols seine Arbeit auf. Und das finde ich wichtig und finde ich auch richtig. Hier soll geklärt werden, welche Rolle Mr. Trump tatsächlich gespielt hat. Ich hoffe, dass das mal Konsequenzen hat. Naja, und das dritte Thema, die Flutkatastrophe, die ja schon fast biblische Ausmaße angenommen hat, und ihre Opfer lassen die Menschen noch lange nicht los. Also man redet im Moment über mindestens 170 Tote, fast 150 Menschen werden noch vermisst. Man rechnet mit Aufräumarbeiten von 1 bis 3 Jahren in manchen Regionen, weil einfach alles verwüstet wurde. Bisher kannte man solche Bilder der Zerstörung nur aus Entwicklungsländern, aus dem Fernsehen, das war alles weit weg. Jetzt ist es scheinbar sehr nah. Jetzt folgen natürlich viele bange Fragen. Wie konnte es in Deutschland, in Europa zu so etwas kommen? Ist der Klimawandel jetzt auch bei uns angekommen? Aber dazu haben wir sicher gleich mehr mit unserem heutigen Gast, der Frau Klesper. Weil ich denke, die Dinge irgendwie verstehen wir, dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt.
Genau, Frau Klesper, auch für Sie. Was sind für Sie so die Schlagzeilen des Tages? Was hat Sie heute so bewegt und in den letzten Tagen?
Also die Schlagzeilen des Tages für mich sind nach wie vor das, was ich über die Flutkatastrophen lese in unterschiedlichem Ausmaß. Wir haben es gerade eben schon gehört. Das betrifft nicht nur mich persönlich. Ich bin sehr nah, zum Beispiel am Ahrtal, weil ich in Bonn wohne und weil wir viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die auch dort leben und bei der Telekom arbeiten. Ich persönlich habe auch Freunde dort, die extrem betroffen sind. Und mit zum wichtigsten Thema sind ehrlich gesagt bei den Nachrichten die Wettervorhersagen geworden, weil die verfolge ich natürlich und ich glaube nicht nur ich alleine extrem nah. Aber wenn man heute den Generalanzeiger aufmacht, dann liest man da noch was, nämlich Erderwärmung. Jetzt kommen wir von der Flut zum Feuer. Hunderte Feuerwalzen in Jakutien gefährden mit Rauch, Ruß und Unmengen an Kohlendioxid weit mehr als nur die Gesundheit der Menschen in der flächengrößten Region Russlands. Nein, sie tragen dazu bei, den Klimawandel auf der Erde zu beschleunigen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, also auf der einen Seite Unmengen von Wasser, auch im Norden von Italien heute noch in den Nachrichten. Dabei brennt es auf Sardinien wiederum. In der Ukraine, Brasilien haben wir eben anderweitig gehört, 80.000 Bäume innerhalb von nur einem Monat abgebrannt. In Afrika, da wird geschrieben, man sieht den Wald vor lauter Bränden schon nicht mehr. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, und das habe ich heute Morgen gemacht, die Karte von der NASA, die die Waldbrände aufzeigt, da wird es eben buchstäblich rot vor den Augen. Und selbst wenn in Teilen der Welt, wie in Afrika oder am Polarkreis, Brände zum natürlichen Ökosystem in Teilen gehören, schreibt aber auch die NASA, diesjähriges Ausmaß sprengt alle Rekorde. Und wenn wir jetzt mal unsere Flutkatastrophen nehmen, die Brände nehmen, ja, kann dann noch einer irgendwie die Augen verschließen vor Klimawandel und behaupten, das wäre der natürliche Gang der Dinge? Das glaube ich nicht. Und wir haben es eben auch schon gehört, Wiederaufbau in den Flutgebieten, ob das nun im Norden, im Süden oder hier bei uns in der Gegend ist. Wir müssen uns den erfolgten Klimaveränderungen anpassen und unsere Städte, unsere Flüsse, unsere Landschaften und aber auch unsere Unternehmen auf die unvermeidbaren Auswirkungen des bereits erfolgten Klimawandels viel, viel besser vorbereiten und so die Zahl auch künftiger Opfer niedrig halten. Und dann natürlich aus meinem Job heraus, das ist dann auch Aufgabe, in Unternehmen ihren Beitrag zu leisten, aber das alleine wird nicht reichen. Wir müssen alle Kräfte bündeln, um unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft klimafreundlich zu gestalten und unseren Umgang mit Ressourcen neu zu denken. Vielleicht nur ganz kurz, diese Woche gibt es ja auch den Earth Overshoot Day.
Ja,
der absolut. Ist am 29., wenn ich mich nicht täusche.
Absolut.
Das heißt, wir haben ja schon in einem halben Jahr die Ressourcen aufgebaut, die natürlich wieder wachsen und regeneriert werden können. Das ist so ähnlich. Sie haben ein Monatsgehalt und nach 2 Wochen sind sie pleite.
Also wir haben über diesen Overshoot Day schon ein paar Mal gesprochen, Frau Klesper. Fakt ist, wenn heute alle Menschen so leben würden wie wir hier in Deutschland, in Europa, dann bräuchten wir 3 Erden an Ressourcen, landwirtschaftlicher Nutzfläche, an Energie und an Lebensmittelnahrung. Wenn wir so leben würden wie die Amerikaner, bräuchten wir 5 Erden. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, wo die anderen 4 Erden dann herkommen sollen, weil also die Erde wird nicht wachsen. So viel steht relativ fest. Und jetzt eine Frage an Sie, weil Sie ja doch sehr lange sich seit über 15 Jahren mit dem Thema Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeit im Umfeld von großen Unternehmen auseinandersetzen. Ich komme da immer wieder auf die Studie des Club of Rome von 1972, Grenzen des Wachstums. Da hat man ja schon vieles von dem, das ist übrigens jetzt fast 50 Jahre her, das müssen wir uns mal klar machen. Vor 50 Jahren hat der Club of Rome gesagt, so wie wir es im Moment machen, kann es nicht weitergehen. Jetzt waren die letzten Jahre, glaube ich, nicht unwichtig. Also die heißen Sommer, jetzt die Trockenheit, jetzt gleichzeitig die Überschwemmungen. Das war alles vorhersehbar. Ich weiß, dass ich habe 2016 das Buch Erde 5.0 veröffentlicht. Da habe ich auch schon auf diese Konsequenzen hingewiesen und mich gefragt, wann machen wir was? Jetzt die Frage, kann es sein, dass diese Katastrophen, die wir im Moment erleben, Katastrophe, ich habe das schon häufiger erwähnt, kommt ja von Kata, herunter, herab, und Strephein, wenden, umkehren. Also die Katastrophe war im Altgriechischen, also der Wendepunkt, der Umkehrpunkt. Und die Frage ist, kann es sein, dass diese Katastrophen für uns jetzt auch der Wende- und die Umkehrpunkte sind, auch in der Wirtschaft anders zu denken?
Also ich kann das nur hoffen, weil das brauchen wir dringend. Und wir haben ja leider Gottes so ein bisschen als Mensch, dann haben wir eine Katastrophe und wenn die vorbei ist, dann verschließen wir wieder die Augen und irgendwo wird das dann wieder so ein bisschen weggeschoben, weil man will natürlich auch wieder zur Tagesordnung rübergehen. Und das können und dürfen wir nicht. Mhm. Und Sie haben ja selber gesagt, ich mache schon lange das Thema Nachhaltigkeit. Und als Telekom haben wir das Thema jetzt nicht gerade erst neu entdeckt, sozusagen in den letzten 2 Jahren, sondern bereits in den 90er Jahren haben wir ein erstes Klimaziel gesetzt. Mhm. Aber auch wenn ein Unternehmen wie die Telekom viele, viele Anstrengungen unternimmt, es sieht so aus, als würde das alles noch nicht reichen. Und es können eben nicht Einzelne machen, sondern wir brauchen insgesamt, es passt ja zu unserem heutigen Thema, wir brauchen einen Perspektivenwechsel. Und zwar viel schneller, als viele geglaubt haben.
Jetzt sagt ja der Herr Laschet, also ich fand das nicht besonders geschickt von ihm. Ja, da hat man ihn gefragt, im Ahrtal stehend, müssen wir jetzt mehr für den Klimawandel tun? Da sagt er, ja, ein Tag ändert ja nicht unsere Politik. Und da muss ich sagen, habe ich so ein bisschen Bedenken, lieber Herr Laschet, weil, also erstens, ich denke mal an Fukushima. Damals hat Frau Merkel tatsächlich innerhalb von Tagen reagiert und wir sind aus der Atomenergie ausgestiegen. Und die Frage ist, ist es jetzt nicht ein bisschen unverantwortlich zu sagen, naja, so ein Tag, weil die Indizien, also 97% aller Wissenschaftler sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen CO2-Ausstoß, Erderwärmung und diesen Vorkommnissen. Wir sprechen ja auch mit Meteorologen und gerade der Carsten Schwanke, ein Meteorologe, ein guter Freund, den wir auch schon interviewt haben, der sagte, natürlich kann man nicht von Wetter auf Klima schließen und diese Extremwetterereignisse. Aber wenn die Dichtheit der Ereignisse so deutlich wird und gerade gestern in Italien und in der Nähe von Parma und in Bayern sind faustgroße Hagelkörner vom Himmel gefallen. Das war gestern. In Belgien hatten wir vorgestern neue Flutkatastrophen. Also man kann ja nicht mehr leugnen, dass es da Zusammenhänge gibt. Doch, eine Partei kann das leugnen, die AfD. Frau von Storch glaubt, dass das alles irgendwie vom Himmel gefallen ist, aber unerklärlich, ja. Und da muss man sagen, die neuen Rechten sind sich da scheinbar einig, auch in Bolsonaro und Trump haben ja den Klimawandel geleugnet sozusagen und gesagt, das ist nicht so, ne?
Ja, also so viel Blindheit macht einen ja absolut sprachlos, was ich jetzt bei Herrn Laschet nicht hoffe. Ja. Für mich ist diese Aussage, die er gemacht hat, ein Stück Hilflosigkeit, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Hilflosigkeit auf der einen Seite, vielleicht auch unter den Eindrücken. Natürlich will er eine gewisse Stabilität und nicht dauernd irgendwelche Richtungsänderungen. Aber das sind Ereignisse, da muss man über weitere Maßnahmen nachdenken und muss Dinge überdenken. Und das ist dringend notwendig. Und in meinen Augen gilt das für alle Parteien.
Die Frau Merkel, muss man ja sagen, jetzt wo sie so langsam im Ausflattern ist, also das Kanzleramt verlässt, die hat einen sehr schönen Satz gesagt. Sie hat nämlich gesagt, na ja, rein wissenschaftlich betrachtet scheint es doch eine deutliche Verdichtung der Ereignisse geben, was für einen Klimawandel sprechen würde. Und sie sagt, Klimawandel ist teuer und die Aktionen, die wir machen müssen, aber es nicht zu tun, ist vermutlich viel teurer. Und das sollten wir uns ins Buch schreiben lassen, denn die Konsequenzen, und das sehen die Menschen jetzt sehr schmerzhaft im Ahrtal, in der Eifel, in Belgien, wo man einfach feststellt, mein Gott, das ist ja wirklich katastrophal. Eine Region, die keine Straßen mehr hat, die keine Bahnverbindung mehr hat und das vermutlich über Jahre, also Monate, wenn nicht sogar Jahre. Ja. Und das sollte uns allen zu denken geben.
Das sollte uns sehr zu denken geben. Auch zum Beispiel wir als Unternehmen. Wir haben ja auch ein ganz klares Risiko und aber auch Chancenmanagement in Unternehmen etabliert. Das sind nicht nur die Telekom, das machen auch andere Unternehmen auch. Und wir haben schon vor Jahren damit begonnen zu schauen, was müssen wir eigentlich tun, um unsere Infrastruktur vor solchen Ereignissen stabiler und resilienter zu machen. Also zum Beispiel bei sehr heißen Sommern, dass die Verteiler nicht unter der Hitze leiden, sondern dass die Kühlsysteme richtig sind, dass wir die Infrastruktur in der Tat auch höher und auch flutsicherer bauen, dass die Festnetz tief im Boden sind, nämlich mindestens 1,50 Meter. Ja, und was sehen wir jetzt? Das hat immer noch nicht geholfen, obwohl wir das schon sehr klar auf dem Schirm haben. Alleine, wenn wir mal nach Ahrweiler gucken, da sind über 300 Mobilfunkstandorte ausgefallen. Ja. Allerdings muss ich auch sagen, wir haben es geschafft, dass seit gestern wieder der Mobilfunk in dieser Region funktioniert. Aber da können Sie mal sehen, bei 300 Mobilfunkstandorten, das dauert natürlich. Ja. Und im Festnetz müssen wir vielerorts bei Null anfangen, obwohl die Dinge tief in der Erde gelegen haben. Und das wird Monate, das wird Jahre dauern. Und insofern kostet das natürlich. Wir sind jetzt mit mobilen Servicewagen unterwegs, damit Menschen dort Mobiltelefone bekommen können, aufgeladene Powerbanks. Wir haben Mitarbeiter mit Rucksäcken rausgeschickt in Regionen, die nicht zugänglich waren, um wieder Powerbanks, weil sie keinen Strom hatten, um ihre Handys zu laden. Das waren unsere Rucksackteams. Wir haben Vermittlungsstellen, die zum Teil komplett zerstört sind, und wo wir mit Containern unterwegs sind und schwerem Gerät, um wieder aufzubauen. Das ist erste Hilfe vor Ort, aber sowas wollen wir ja eigentlich gar nicht sehen, sondern wir müssen insgesamt unsere Systeme resilienter schaffen und wir müssen uns auf solche Ereignisse in Zukunft leider immer mehr vorbereiten oder vorbereitet sein.
Aber ob jetzt das ist ja jetzt letztlich die Behebung von Problemen, die kommen durch, sagen wir, Klimawandel. Das heißt, wir haben diese Effekte, die wir dann reparieren müssen können. Und das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig. Man kann natürlich, wenn man sie technisch anders auslegt, versuchen, dem etwas vorzubeugen. Aber wir müssen ja letztlich alle gemeinsam die Ursachen bekämpfen. Mhm. Und jetzt haben Sie vorhin was sehr Schönes gesagt, bei der Telekom AG, man hat sich schon vor vielen, vielen Jahren darüber Gedanken gemacht, Klimaneutralität und solche Punkte. Aber in der Firma hat man natürlich den Vorteil, man kann, wenn zum Beispiel der Vorstand das möchte, der Aufsichtsrat das möchte, die Aktionäre das möchten, eine Richtung einschlagen und quasi von oben, ich sage mal, diktieren, auch wenn es nicht so gern gehört wird, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen und das dann da natürlich sehr aktiv daran arbeiten. In der Politik ist das ja ein bisschen anders. Jetzt kommt hier ein Flieger vorbei. Kleinen Moment. In der Politik ist natürlich nicht ganz so einfach. Mhm. Da müssen wir ja für so mal Konsens schaffen. Was glauben Sie denn, oder auch du, Karl-Heinz, brauchen wir letztlich Verbote und Einschränkungen oder ist der Mensch reif genug, das zu erkennen, dass man sein Verhalten einfach, dass jeder Einzelne sein Verhalten ändern muss und dem entgegenzuwirken?
Also wenn ich da mal einsetzen darf, wir brauchen eine Mischung. Wir brauchen in meinen Augen ganz klar eine Mischung. Weil nur auf die Einsicht des Menschen zu setzen, das sehen wir ja unter anderem auch an der Pandemie, weil es ist ja nicht so, als hätten wir hier nicht die erste Katastrophe, das funktioniert nicht. Wir brauchen aber auch keine Überregulierung. Wir brauchen mit Sicherheit durchaus klare Rahmenbedingungen, die Unternehmen wie auch der Gesellschaft Rahmenbedingungen setzen, Vorgaben setzen, wie Dinge zu bewältigen sind. Und das wird nicht nur auf freiwilliger Basis passieren können. Mhm. Auf der anderen Seite brauchen Sie als Unternehmen aber auch eine gewisse Sicherheit in der Planung. Also es kann auch nicht sein, dass Sie ein Jahr zuvor dieses an Rahmenbedingungen hatten und dann auf einmal zwei Jahre später sieht das Ganze wieder anders aus.
Ja.
Und letzter Punkt, dann übergebe ich gerne, was auch ganz wichtig ist, ist natürlich, ich finde die Sprachlosigkeit, die wir haben zwischen Politik, zwischen Gesellschaft und zwischen Unternehmen. Man hat manchmal das Gefühl, da werden drei unterschiedliche Sprachen gesprochen, obwohl wir im selben Land Deutsch sprechen, weil da ist eine gewisse Sprachlosigkeit und es gelingt nicht, die Dinge wirklich richtig zu vermitteln, dass wir an einem Strang ziehen. Und auch daran muss gearbeitet werden.
Also, ich finde das sehr richtig, was Sie sagen, Frau Klesper. Mir kommt dabei immer die Idee vom Kind und der heißen Herdplatte. Ne? Wenn man drauf gefasst hat, dann weiß man, dass das sehr schmerzhaft ist und hoffentlich setzt dabei tatsächlich auch ein Lerneffekt ein. So ähnlich kommt es mir jetzt auch vor. Wir müssen scheinbar die Auswirkungen spüren, weil Klimawandel, selbst der Begriff Klimakrise, ist eigentlich nicht weit. Wir haben es mit einer Klimakatastrophe zu tun. Also wenn Sie die Menschen in Ahrweiler, in der Eifel, in Daun, in Main fragen würden, die würden sagen, das war eine Katastrophe. Wir hatten Angst um unser Leben. Wir haben eine Bekannte, eine Künstlerin, die hat die halbe Nacht auf dem Dach verbracht in Ahrweiler. Und die sagt, die mit 82, die hatte Angst um ihr Leben, ja. So. Und das muss man sich einfach mal klar machen, was da passiert. Und Vorhersehbarkeiten, das ist, was Sie auch sagen, Frau Klesper, dass man jetzt neuerdings ganz anders auf die Wetterkarte guckt, dass Leute, die hier zum Beispiel in Hennef in der Nachbarschaft wohnen, sagen, wir sichern unser Haus mit Sandsäcken, bevor wir in Urlaub fahren. Einfach nur mal so nach dem Motto, wir gucken mal, was nicht, passiert, dass da wieder was passiert. Und das ist schon verrückt, ne? Und dann die Symptome, die jetzt sichtbar sind, zu leugnen, ist einfach Quatsch. Und so wie du sagst, wir müssen uns natürlich um Ursache und Wirkung kümmern. Aber lassen Sie mich das sagen, ich selber glaube, wir müssen halt einen Wandel in der Gesellschaft, in der Ökologie, Ökonomie und im Sozialen hinkriegen. Meine These ist, wir müssen den Weg zur ökologisch-sozialen Marktwirtschaft finden. Also eine Marktwirtschaft, in der Ökologie, Soziales und der Markt, also Wirtschaften, weil wir werden auch in Zukunft wirtschaften müssen, die müssen aber im Einklang stehen und dafür braucht es Systeme. Und ich selber, wir arbeiten seit anderthalb Jahren an einem System, wir nennen das Sustainability Management System oder Impact und Balance Management System, worum geht's? Eigentlich so eine Art SAP für Nachhaltigkeit, ne? Weil auf der einen Seite werden die Bilanzen gebucht, soll und haben, aber was fehlt, sind all die Attribute, CO2, Lieferkette, Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit oder auch Kreislaufwirtschaft. Wie kann ich denn den Stoff, den Rohstoff wieder in den Kreislauf zurückführen? Und das wird nur funktionieren, wenn man das mit Systemen unterstützt. Also es braucht die Digitalisierung. Und liebe Frau Klesper, deshalb sind Sie auch bei uns heute eingeladen, weil Sie sind mir auf einem Seminar, einer Konferenz aufgefallen. Da ging es um das Thema Digitalisierung. Und Sie haben das Wort Digitalisierung und Nachhaltigkeit fast gleichzeitig in den Mund genommen. Und da habe ich gesagt, die Frau, die müssten wir eigentlich mal dringend einladen. Sagen Sie uns doch mal, warum Sie denn Nachhaltigkeit und Digitalisierung so nebeneinander benutzen.
Also ganz klar, auf der einen Seite, weil die Unternehmen, die sich damit beschäftigen, ganz klar einen Beitrag leisten müssen, wie sie ihren eigenen Fußabdruck reduzieren können. Aber auf der anderen Seite, und das gilt jetzt auch insbesondere für die Telekom, die Digitalisierung kann einen großen Beitrag leisten, um in den unterschiedlichsten Feldern zum Beispiel Klima-CO2-Ausstoß zu reduzieren oder Ressourcen einzusparen. Nehme ich einfach nur mal ein paar Schlagworte wie Smart Cities. Wir können unsere Städte mit Digitalisierung umstellen. Wir haben zum Beispiel ein System, das nennt sich Smart Lighting. Also, wir sind jetzt mal bei einem ganz rudimentären Thema Straßenbeleuchtung. Warum muss die ganze Nacht angeschaltet sein? Warum kann man das nicht mit Sensoren bedarfsgerecht steuern? Ja. Das spart den Städten nicht nur Kosten, sondern das senkt auch den CO2-Ausstoß. Oder aber denken wir an das ganze Thema Smart Mobility, Smart Logistik. Also überall, wo Smart davor steht, auch in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft hat das nicht nur Vorteile, zum Beispiel bei CO2, sondern auch in der Bewässerung. Bewässerungssysteme, die eben genau so gesteuert werden, dass nicht mehr Wasser verbraucht wird zur Bewässerung von Feldern als wirklich notwendig. Und deshalb hat die Digitalisierung für mich ist eine große Chance, wenn wir hier genau darauf achten und wenn wir hier Technologien entwickeln, einen positiven Beitrag zu leisten. Ja. Und ich gebe nur mal eine kleine Zahl aus der Telekom. Ja. Wir gucken uns zum Beispiel unseren eigenen Fußabdruck, CO2-Fußabdruck an. Und dann schauen wir aber, was unsere Kunden, die unsere Dienste und Produkte und Lösungen nutzen, wiederum selber einsparen können durch die Nutzung solcher digitalen Produkte. Und das hat einen Faktor 7. Wir haben als Unternehmen einen Fußabdruck, aber auf der anderen Seite ermöglichen wir bei unseren Kunden, dass sie 7-mal mehr CO2 einsparen können, als wir ausstoßen.
Frau Glasper, ich kann das nur unterstützen. Das Beispiel Smart City, wir hatten die Freude, gemeinsam mit Frau Reker haben wir die Vision Köln 21, also fürs Köln, fürs 21. Jahrhundert, entwickeln dürfen. Und die wurde gerade durch den Rat der Stadt auch dann verabschiedet. Und da sind halt ganz klar auch Ziele drin, Nachhaltigkeit. Und wir haben im Vorfeld uns mit Studien auseinandergesetzt. Eine Smart City braucht 70, 80 oder gar 90% weniger Energie, weniger Rohstoffe, weniger Verkehr. Und der Verkehr führt natürlich dann zu weniger Pollution, Umweltverschmutzung und so weiter als eine Nicht-Smart City. Und deshalb, wenn demnächst, 2050, reden wir über vermutlich 9,5 bis 10,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Davon, so schätzt man, werden 70, 72, vielleicht 75% in Städten leben. Wenn die Städte dann smart wären, würde das bedeuten 70, 80, 90% weniger Energie, weniger Rohstoff, weniger Umweltverschmutzung und. Und das bei 8 Milliarden Menschen zu dem Zeitpunkt in Städten. Also das heißt, die Anstrengung lohnt allemal. Also insofern volle Zustimmung. Ich glaube, da gibt's ganz, ganz viele Gründe, die Technologie zum Hebel für mehr Nachhaltigkeit machen. Ne? Carsharing. Das Auto, was ich teile, das steht nicht so 95% dumm rum, sondern das können mit anderen 20 oder 30 Mann am selben Tag genutzt werden. Und das heißt weniger Ressourcen, weniger Rohstoffe. Ja, also da gibt es tausende von guten, wirklich guten Beispielen. Aber mal die ehrliche Frage an Sie. CSR, Corporate Social Responsibility. Ich hatte früher oft das Gefühl, das ist so Lack am rostigen Kotflügel, der wird ein bisschen poliert und marketingtechnisch wurde das gerne genutzt. Aber Sehen Sie denn, dass sich das heute verändert hat? Also jetzt mal ernsthaft, tun wir jetzt wirklich, handeln wir anders als früher?
Also schwarze Schafe gibt's überall und natürlich gibt es mit Sicherheit auch noch Marketing und dahinter ist dann nicht genug. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Unternehmen, die sowas machen, damit nicht sehr weit kommen. Ja. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und okay. Ich betreibe das Thema ja nun schon seit langem, nicht nur bei der Telekom, ja. Auch schon vorher in meinem Berufsleben. Mhm. Und natürlich habe ich Entwicklungen gesehen. Mhm. Und natürlich kann ich auch nicht leugnen, dass das Thema noch nie eine so hohe Relevanz hatte wie heute. Mhm. Alleine, wenn wir mal schauen, was aus der EU kommt mit Fit for 55, also die mhm. Klimaziele, die sich die EU gesetzt hat. Das ganze Thema der Ressourcenschonung. Mhm. Und wenn man CR wirklich ernsthaft betreibt, dann ist das ein ganzer Blumenstrauß, was sich dahinter versteckt. Das mhm. ist nämlich nicht nur Klimaschutz und Ressourcenschonung, sondern da beschäftigt man sich auch und stellt sicher, Sie haben es vorhin erwähnt, nachhaltiges Lieferantenmanagement. Was ja. können wir machen, um sicherzustellen, dass auch in der Lieferkette eines Unternehmens Transparenz ist, dass wir sicherstellen können, dass es keine Kinderarbeit gibt, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen annehmbar sind. Ja. Dazu gehört das Thema digitale Verantwortung, weil die Digitalisierung, mhm. haben wir ja eben gehört, bietet unheimlich viele Chancen, aber sie hat auch ihre Downsides. Mhm. Mhm. Wenn wir an Themen denken wie Hass im Netz oder aber Fake News, das erinnert mich an das, was Sie gesagt haben, Bolsonaro trifft Frau Storch und die unterhalten ja. sich, wie man die sozialen Medien besser nutzen kann. Also ganz wichtig, das Thema digitale Teilhabe und zur digitalen Teilhabe gehört aber Medienkompetenz. Ja. Wie erkennen wir denn überhaupt, was da falsch verbreitet wird? Ja. Und was können wir tun gegen Hass, Diskriminierung und auch Antidemokratisierung im Netz?
Ja. Ja.
Das ist ein anderer Punkt. Dann geht's natürlich auch um die gesamten gesellschaftlichen Themen, also Umgang mhm. mit Mitarbeitern, Implementierung von Menschenrechten im Unternehmen. Also Sie sehen, die Bandbreite, wenn man sich um unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit kümmert, ist sehr groß. Mhm. Deshalb, ich möchte gar keinen anderen Job haben, weil mhm. Sie können wirklich was in Unternehmen bewegen. Mhm. Und das geht übrigens nicht nur top-down, Herr Fiege, sondern auch ein Unternehmen, vor allen Dingen, wenn es so groß ist wie die Telekom, wir haben über 230.000 Mitarbeiter, mhm. das spiegelt die gesamte Gesellschaft wider.
Ja, ja.
Und da gibt es natürlich auch bei uns Leute, die sagen, ja, also Klima, bin ich mir nicht so sicher, ob das menschengemacht ist. Aber es gibt eben auch genau das Gegenteil. Es gibt diejenigen, die von der Basis aus dafür sorgen, dass im Unternehmen was passiert. Bei uns nennen wir die Green Pioneers, also sozusagen unsere grünen Botschafter, die auch aus dem Unternehmen heraus in ihren eigenen Bereichen schauen, welchen Beitrag sie leisten können und die auch schwierige Fragen an den Vorstand stellen.
Ja.
Warum machen wir nicht dieses oder jenes? Und das finde ich ist wichtig. Es ist sowohl der Ton von der Spitze des Unternehmens, Vorbildfunktion, es ist aber auch die Bewegung aus den Unternehmen heraus, diese Themen zu pushen.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das
macht den Mut, weil da passiert vieles.
Das glaube ich. Ich kann mir auch gut vorstellen, das wird ja heutzutage auch immer wichtiger, was Rekrutierung ist ein schlimmes Wort, aber was quasi die Gewinnung neuer und junger oder Nachwuchstalente angeht, da ist natürlich diese Ausrichtung, die wird ja auch immer wichtiger. Also die Anspruchshaltung von Menschen, die zu Firmen gehen, die wollen ja auch heutzutage nicht einfach nur Geld verdienen, sondern die wollen ja auch quasi ja sicherstellen, dass man mit seiner Tätigkeit oder das Unternehmen, für das man arbeitet, zumindest mal die Welt nicht noch heißer macht, sozusagen. Ja. Und das ist natürlich auch eine enorm starke Signalwirkung.
Man kann es noch deutlicher machen. Es gibt 100 Unternehmen weltweit, die geschätzte 60-70% des CO2 verursachen. Ja, also denkt an die Verhüttung von Aluminium, denkt an die Energieerzeugung. Vielleicht einfach mal zwei Zahlen. In Deutschland wurden im vorletzten Jahr, also im Vor-Corona-Jahr, etwa 750 Millionen CO2 produziert, emittiert. Davon stammten etwa 150 Millionen Tonnen aus der Verstromung von Kohle. Also Kohlestrom ist quasi für 20% der Gesamtemissionen verantwortlich. Deshalb ist der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, also Öl, Gas, Kohle, glaube ich, so wesentlich. Und da muss man ansetzen. Aber gleichzeitig sind es die vielen Tausenden von Unternehmen, die alle, wenn sie ein bisschen was tun, was machen können. Und nicht zuletzt, und vielleicht ist das auch ein wichtiger Hinweis, nochmal auf die Krise, die wir im Moment da haben. Die Menschen haben ja praktisch alles verloren. Ja, und man weiß gar nicht, wie viel da verloren, neben dem Menschenleben, aber auch an vielen Dingen, an Sachgegenständen, Fernseher, Küchen, die gesamte Einrichtung, bekannte, alle Holzböden mussten raus und man weiß noch nicht, wie weit das geht. Was uns auch klar sein muss, wir als Konsument haben halt auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung, jeden Tag entscheiden wir an den Kassen der Supermärkte, an dem beim Kauf von Mode. Wir hatten schon häufiger über einen Arte-Bericht, eine Sendung, eine Dokumentation berichtet, die Unschuld des Designs, ne, weil Design führt zu Mode und Mode führt dazu, heute braucht man die Farben, morgen die und nachher hast du 20 Hosen, wo du vielleicht eigentlich mit 3 Hosen klarkämst und 40 Paar Schuhe, wo du vielleicht mit 5 Paar Schuhen klarkämst. Ja? Das ist die Verantwortung und ich denke, die müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und Frau Klesper, ich habe immer mal die Idee gehabt, dass wir dass man sowas wie eine Brand aufsetzt, die gebrauchte Sachen in den Vordergrund stellt. Ne? Oder meine Frau ist nicht ganz glücklich darüber. Seit ein paar Jahren repariere ich meine Jeans. Die lasse ich so lange flicken, ne? Stopfen sozusagen, bis es wirklich nicht mehr geht. Irgendwann ist die Untergrenze durchschritten. Aber Fakt ist, ich werde häufig drauf angesprochen. Die Leute sagen, sag mal, du hast da hinten einen Riss in der Hose. Oh, den muss ich wieder reparieren lassen.
Also, das mit der Jeans finde ich ja schon sehr beachtenswert. Ja. Ich nehme mal ein Thema aus meinem Berufsleben. Das hat mit Ressourcenschutz zu tun.
Ja.
Also, wenn wir über Klima reden, müssen wir auch gleichzeitig über den Verbrauch von Ressourcen sprechen, weil auch das ist ja ein Riesenthema. Und wenn wir uns jetzt einfach mal angucken, wie gehen wir denn eigentlich mit Elektroschrott um? Laut Bitkom gibt es in deutschen Schubladen so um die 180 Millionen nicht mehr gebrauchte Handys.
Ja.
Die fristen da ein dunkles Dasein.
Ja, ja, ja.
Und wir haben alles versucht, wie wir die Handys wieder zurückbekommen, um sie dann zumindest einem guten Recyclingprozess, einem wirklich richtigen Recyclingprozess zuzuführen, um eben zum Beispiel seltene Erden wie Platin, wie Gold, Tantalum, alles, was es eben an Wertstoffen in einem Handy gibt, zu recyceln. Und ich will jetzt nicht nur sagen, dass das der Verbraucher ist, aber es ist auch der Verbraucher.
Ja,
also
klar.
Zum einen müssen wir natürlich Rücknahmesysteme haben und das Ganze muss recyclingtechnisch auch wirklich funktionieren. Aber zum anderen müssen sie auch den Gang zu ihrer Schublade machen und wiederum das in diesen Kreislauf zurückbringen. Weil da gibt es nämlich mit Sicherheit auch ganz viele Geräte und das machen wir inzwischen, dass wir Geräte wieder aufbereiten. Also ähnlich wie die Jeans, die sie reparieren, schauen, dass sie funktionsfähig sind, dass sie reparaturfähig sind und dann bringen sie hier sie zurück in den Kreislauf und dann können sie zu einem attraktiven Preis mit Garantie ein gebrauchtes Handy kaufen.
Ja.
Und wir müssen einfach diese Angebote schaffen, weil allein in den letzten 5 Jahren ist die E-Waste-Menge in der Welt um über 20% angestiegen.
Also eine super Initiative, also gerade diese alten Handys. Ich muss offen zugeben, ich habe auch noch so ein paar alte Schätzchen, die ich aus Nostalgie aufbewahrt habe, weil ich gesagt habe, die kommen irgendwann mal ins Museum. Aber Fakt ist, wenn wir uns überlegen, dass noch im vor etwa 150 Jahren der Durchschnittshaushalt 150 bis 200 Dinge besaß in seinem Haushalt, ja. und wir heute geschätzte 10.000 bis 12.000 Dinge haben. Und wenn man sich dann überlegt, wo könnten die denn sein, dann sage ich immer den geneigten Zuhörern, geht doch mal in den Keller und auf den Dachboden. Da werdet ihr diese Dinge finden. Und vieles davon ist schon lange nicht mehr notwendig. Übrigens eine schöne Initiative fand ich da auch, dass Flohmärkte jetzt organisiert wurden zugunsten der Flutopfer, wo man Sachen hinbringen konnte, die dann verkauft wurden, also quasi wieder benutzt, über Drittanwendung. Und das Geld wurde zugunsten der Flutopfer gespendet. Also die Solidarität, muss man ja sagen, war extrem hoch im Falle. Und ich hoffe, dass das auch eine ganze Zeit lang noch so bleibt.
Das ist der wichtige Punkt, dass wir Solidarität nicht nur in der ersten Minute sozusagen des kollektiven Schocks haben, sondern dass diese anhält. Und da haben wir ja nun genug Erfahrung gemacht, dass das nicht immer so ist. Und ich drücke hier auch die Daumen und hoffe das sehr, dass diese Solidarität wirklich bleibt. Denn wir können es immer nur noch mal wiederholen. Das wird Monate, Jahre dauern, bevor hier wieder aufgebaut ist. Und das hier wird auch noch in 4 Wochen und in 6 Wochen und 8 Wochen so viel gebraucht. Ich habe heute Morgen einen Beitrag gesehen von jemanden aus dem Handwerksbetrieb, der jetzt Materialien zum Wiederaufbau, sei das, ich weiß nicht, wie die heißen, Resopalplatten, Holz, und der ist leer. Der ist leer gefegt. Der hat nichts mehr auf Lager.
Naja, aber es gab gleichzeitig auch ein paar Initiativen auch wieder von Handwerkern, weil da werden ja jetzt Elektriker gebraucht, Fliesenleger, Maurer, Dachdecker und, die alle möglichen Heizungsbauer. Und die haben sich jetzt zusammengetan und nutzen digitale Plattformen. Da gibt es eine Plattform, Handwerk Connected. Da kann ich die Profile meiner Mitarbeiter einstellen, die verfügbar sind. Und dann können andere Handwerker, zum Beispiel aus der Region Ahrweiler, die quasi abrufen. Das ist wie so ein LinkedIn- oder Xing-Profil, nur rund ums Handwerk, damit den Leuten schnell geholfen werden. Weil die wollen alle wieder Strom haben, die wollen alle wieder schnell eine Heizung haben. Ne? Und da muss jetzt einiges passieren. Und deshalb auch hier, Handwerk Connected könnte da vielleicht sogar helfen. Wir hatten letztens die Gründerin von Handwerk Connected auch bei uns im Gespräch. Und ich kann nur sagen, liebe Handwerker, wer hier was beitragen will und sagt, ich habe vielleicht hier noch ein bisschen Überkapazität und will da helfen, eintragen, damit kann tatsächlich auch geholfen werden.
Absolut.
Da ist jede Hand notwendig und jede Schraube, glaube ich, wichtig momentan. Da, wir reden ja da nicht um, wie schnell ist mein Rechner, sondern überhaupt erstmal einen Boden unter den Füßen zu haben und ein Dach über dem Kopf. Und das ist natürlich entsprechend, wird es lange dauern. Ich hatte auch einen Beitrag gesehen von einem Bürgermeister einer Gemeinde in Ostdeutschland, die auch vor etlichen Jahren von der Flutkatastrophe quasi erwischt wurden. Und er sagte, ja, diese Häuser brauchen 2 bis 3 Jahre, um erstmal wieder zu trocknen. Also da kannst du jetzt erstmal gar nichts einbauen, sondern die Wände sind so nass, das ist alles etwas, das wird uns noch viele Jahre begleiten und bin gespannt, wie die Region damit umgeht und auch, wir haben auch den Jörg Haas schon genannt in der letzten Folge, Invite Group, die in ihren Hotels auch Unterkünfte zur Verfügung stellen, Verpflegung zur Verfügung stellen, das mit einer enormen Solidarität, kann man wirklich nur den Hut davor ziehen, aber auch ja, Frau Klesper, wichtig ist, dass das eben nicht, übernächste Woche kommt die nächste Katastrophe oder das nächste Thema und dann verliert sowas ganz schnell wieder die Aufmerksamkeit und das müssen wir alle dann arbeiten, dass das ja.
Aber wir sehen ja auch in unserer Diskussion, wie sehr dieses Thema uns bewegt, obwohl wir zum Glück jetzt hier, wir drei, nicht direkt betroffen waren und welchen Stellenwert das hat und bei uns in der Telekom, auch wir stellen zum Beispiel Wohnungen zur Verfügung, wir haben Mitarbeiter freigestellt, die zu Hause helfen müssen, die sich auch engagieren, mitzuhelfen bei anderen. Ich selber habe Mitarbeiter in meinem Team, die aus dieser Region kommen und wir haben uns jetzt geeinigt, dass der Arbeitstag um 2 endet und man dann nachmittags wieder zu Hause hilft. Also ganz viel passiert. Mhm. Wir haben einen Hilfsfonds ins Leben gerufen, wo jetzt speziell natürlich für Telekom-Mitarbeiter dann auch Soforthilfe geleistet wird. Wir haben ebenfalls wie viele andere große Unternehmen groß gespendet und die Aktion Deutschland hilft unterstützt mit 1 Millionenbetrag. Und wir wissen, dass das auch lange dauern wird. Also das sehen wir ja alleine in unseren Arbeiten, wo wir Infrastruktur wieder aufbauen müssen. Und unser Deutschlandchef hat ganz klar gesagt und hat ganz klar beurteilt, das wird Monate, das wird Jahre dauern. Aber wir werden da keinen im Stich lassen und wir werden mit dabei sein. Und deshalb ist mir das so wichtig zu sagen, wir müssen einen langen Atem haben. Wir dürfen das nicht nach 3-4 Wochen wieder vergessen.
Ja, absolut. Aber die Frage jetzt an alle dann, natürlich Sie, Frau Klesper, die Telekom als einer der großen Arbeitgeber, eines der großen Unternehmen, Sie sind ja immer die Speerspitze. Und das, was Sie tun, hat besondere Wirkung, einfach weil Sie allein durch die schiere Größe, die Masse, die Menge es auch bewegen können. Sagen Sie denn, ja, ich bin zuversichtlich, wir kriegen das hin, wenn wir wirklich jetzt diese Katastrophen dann auch als Fingerzeig dessen nehmen, was sie denn tatsächlich sind, nämlich ein Wendepunkt für uns alle. Und es geht nicht mehr nur um Gewinnstreben, es geht auch darum, die Dinge quasi miteinander in Einklang zu bringen. Eben Nachhaltigkeit und Gewinnstreben sind keine Gegensätze. Und in einer Kreislaufwirtschaft, die ich immer propagiere, wo wirklich die echten Kosten, also quasi die Vollkosten betrachtet werden, weil ich sage immer, Plastik war vielleicht nie billiger als Glas. Wenn man die Folgekosten der Entsorgung, Rückführung, des Entsorgen des Mikroplastik aus den Weltmeeren, wenn man das mit einpreist, das war so ähnlich wie bei der Atomenergie, die war auch nie wirklich günstig, wenn man die Folgekosten betrachtet. Und in einer Kreislaufwirtschaft wird das automatisch mit eingepreist. Deshalb bin ich so kein Freund von Verboten, wie du vorhin gefragt hast, Roland. Ich glaube, es muss nur der ehrliche Preis genannt werden. Mhm. Wenn Rauchen, die Zigarette, den Preis für die Gesundheitsbehandlung, nämlich die Krebsbehandlung, die Amputation mit gerechnet würde, dann wäre wahrscheinlich jede Zigarette 150 Euro gewesen, ja, und nicht die Packung 5 Euro. Ja. So, und so ähnlich muss das auch bei anderen Dingen passieren.
Also, um das mal ganz klar zu sagen, glaube ich, dass wir das hinbekommen. Ich bin Realist. Natürlich weiß ich, dass das nicht einfach wird. Aber auf der gleichen Seite treibt mich natürlich die Motivation, dass ich davon überzeugt bin, dass wir hier was hinbekommen müssen. Okay. Und ich kann nur noch mal sagen, also das ist ein Job auf der einen Seite, was ich mache, aber ich bin auch Überzeugungstäterin. Und das ist auch wichtig, weil auch in einem Unternehmen müssen Sie natürlich für bestimmte Dinge kämpfen. Und um ganz klar zu sagen, Nachhaltigkeit und Gewinn, das darf kein Widerspruch sein. Das muss, da bin ich völlig bei Ihnen, eingepreist sein. Ja. Aber natürlich gibt es im Unternehmen Diskussionen darüber. Wie machen wir das? Ja. Was bedeutet das? Weil wir sind jetzt auch keine NGO, das muss man ganz klar sehen, sondern da gibt es Shareholder und wir müssen Gewinn erwirtschaften, weil nur so sind wir überhaupt auch in der Lage, in Infrastruktur zu investieren. Ja. Weil alleine hier in Deutschland 15 Milliarden müssen ja irgendwo hergenommen werden, um dann wieder zu investieren und Infrastruktur auszubauen. Und dabei ist jetzt diese Katastrophe da gar nicht eingepreist.
Ja.
Und insofern, ja, und das sind Diskussionen, die müssen Sie führen. Die müssen Sie führen im Vorstand, die müssen Sie auf allen Ebenen der Nachhaltigkeit führen. Und es kann heute nicht mehr sein, dass Sie Unternehmensentscheidungen treffen und nicht auch den Nachhaltigkeitsaspekt beleuchtet haben.
Ja.
Das heißt, also ich sage immer, Sie brauchen knowledgeable decisions. Also Sie müssen wissen, was Sie da machen. Ja. Und Sie müssen die Vor- oder Nachteile, die es auf entweder soziale Themen hat, auf Umweltthemen hat, berücksichtigen. Und nicht umsonst wird ja in vielen Unternehmen diskutiert oder in manchen ist es auch umgesetzt, einen internen CO2-Preis zum Beispiel aufzusetzen. Was bedeutet das? Da wird ganz klar pro entweder Bereich oder pro Segment verdeutlicht, wie viel CO2-Ausstoß dort generiert wird. Und das wird on top in die Budgets mit eingepreist. Und das schafft natürlich Anreize für alle, ob sie in der Produktentwicklung sind, ob sie in der Technik sind, ob sie im Einkauf sind, dafür zu sorgen, dass wir energieeffizienter und damit auch CO2-effizienter werden. Und da gibt es Steuerungsinstrumente, die man einsetzen kann. Und ich höre immer wieder das Argument, gerade auch natürlich Einkäufer. Nehmen wir mal einen klassischen Einkäufer in einem Unternehmen. Was ist dessen Aufgabe? Dessen Aufgabe ist es, ein Produkt in der Ausgestaltung, wie es das Unternehmen haben möchte, zum guten Preis, möglichst günstig, in der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu haben. Ja. Aber lange, lange Zeit spielte Nachhaltigkeit als Kriterium keine Rolle. Das ist anders, das ist auch schon lange anders bei der Deutschen Telekom. Mhm. Nachhaltigkeitskriterien in Einkaufsentscheidungen spielen eine große Rolle. Und jetzt kommen Sie in das Dilemma. Dann sagt Ihnen der Lieferant, ja, könnt ihr haben, aber das wird teurer. Mhm. Und ja, das wird noch teurer, wenn ihr das noch haben wollt. Nachhaltige Materialien und wir sollen auch noch die Verpackung umstellen und das Ganze soll auch noch energieeffizienter werden. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass sie grundsätzlich immer solche Gespräche führen, aber dass, wenn sie das richtig machen, es nicht unbedingt immer teurer werden muss.
Mhm. Ja, also, interessant.
Also das ist so. Ich habe Ihnen ja schon mal von diesem SMS, dem Sustainability Management System, erzählt. Genau darum geht es bei dieser Art, diese Transparenz zu schaffen, dass man die Nebenfaktoren, die heute als Grenzkosten irgendwo außerhalb betrachtet werden, dass man die mit reinrechnen kann in die Vollkostenberechnung. Und das ist das, was letztendlich dann auch zählt. Und um Sie zu unterstützen, Frau Klesper, ich gehe weiter. Ein Unternehmen, das nachhaltig keinen Gewinn erstrebt, wird auch nicht nachhaltig sein können. Weil, wenn keine Gewinne da ist, wer soll denn dann die Nachhaltigkeit bezahlen? Also muss Gewinnstreben und Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden und darf eben nicht als Gegensatz betrachtet. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die wächst so langsam, oder ich hoffe das, weil das wird dann dazu führen, dass Nachhaltigkeit belohnt wird. Also ein gutes Beispiel für mich ist das, was BlackRock, der Larry Fink, da gemacht hat, einer der größten Heuschrecken dieser Welt, als Angstgegner hingestellt. Die sind an 70.000 Unternehmen beteiligt, übrigens auch an der Telekom, soweit ich weiß, aber an vielen anderen auch. Und der Larry Fink, der hat gesagt, wenn ein Unternehmen keine Nachhaltigkeitsstrategie hat, werden wir dem kein Geld mehr geben. Warum? Nicht, weil der Larry Fink so ein Gutmensch ist und sagt, wir sind jetzt hier die Besseren, sondern weil die Angst, das Kapital hat Angst vor der Nicht-Nachhaltigkeit. Ne, so eine Geschichte wie Bayer-Monsanto-Übernahme, die ja nicht so glücklich war für die Aktionäre, die irgendwie auch, da kann man an der Sinnhaftigkeit der Transaktion zweifeln, bei so viel Elend, wie das produziert hat. Aber da sagen heute die Leute ganz klar, solche Investments wollen wir nicht. Und George Soros sagt, ich investiere nicht mehr in Ölaktien, ich investiere nicht mehr in Airline-Aktien. Warum? Weil er sagt, so lange, bis die eine Nachhaltigkeitsstrategie, also zum Beispiel nachweisen können, dass sie CO2-neutral fliegen, dann bin ich auch wieder bereit, denen Geld zu geben. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Umbruch. Das Kapital fängt an, der Vernunft und der Nachhaltigkeit zu folgen. Und das macht mir tatsächlich Hoffnung, dass wir das schaffen.
Das kann ich auch nur bestätigen. Ich kann das aus der Praxis bestätigen, da ich zusammen mit Investors Relations für die Deutsche Telekom auch die Gespräche führe mit nachhaltigen Investoren, also SRI, Social Responsible Investment. Und die interessieren sich ja für die sogenannten ESG-Themen, Environmental, Social und Governance-Themen. Und auch das mache ich schon seit langer, langer Zeit. Und in den Gesprächen mit den Investoren habe ich wirklich eine Entwicklung gesehen. Vor 10 Jahren hatte ich so das Gefühl, ja, das waren dann so Fachexperten von den Investoren und den Banken, die haben sich in die Themen reingefuchst. Ja. Heute sitzen am Tisch sowohl, ich nenne sie immer Core-Analysten, also die wirklichen Business-Analysten der Investoren, als auch Nachhaltigkeitsexperten der Investoren und gehen richtig in die Tiefe. Weil genau das, weil klar ist inzwischen, dass Unternehmen wesentlich resilienter sind und damit auch mittelfristig und langfristig wirtschaftlich erfolgreicher, wenn sie Nachhaltigkeit in all den Facetten in ihrer gesamten Wertschöpfungskette implementiert haben. Und das Interesse ist extrem gewachsen. Und habe ich vor 2-3 Jahren immer noch einen Schwerpunkt auf den Umweltthemen gehabt, ist jetzt auch ein großer Schwerpunkt neuerdings auf den gesellschaftlichen Themen. Also nicht nur Umwelt, sondern in unserer Branche jetzt auch besonders, was ist denn eigentlich digitale Verantwortung? Wie übernehmen Unternehmen digitale Verantwortung? Welche Facetten hat das? Wie geht ihr um mit digitaler Ethik? Also ich rede jetzt einfach mal über Einsatz von künstlicher Intelligenz. Aber auch, wie nehmt ihr die Mitarbeiter mit? Und auch das Thema natürlich Menschenrechte und nachhaltige Lieferkette hat an Bedeutung gewonnen. Und insofern sehe ich gerade auch auf der Finanzseite eine wirkliche Entwicklung. Nicht nur bei Larry Fink, sondern insgesamt kann ich das nur unterstreichen. Ja, und das ist wichtig, weil das übt ja dann wiederum einen gewissen Druck aus auf das Kapital, was man am Markt bekommt. Und übrigens, wenn Sie sich auch mal angucken, wie viele Green Bonds auf einmal am Markt sind. Wir haben jetzt gerade erst vor 2 Wochen das Rahmenwerk für den Telekom Green Bond oder Green Bond im Sinne Sustainability Link Bond. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt. Also Nachhaltigkeit spielt hier die große Rolle. Haben wir veröffentlicht, um den möglicherweise im Herbst aufzusetzen. Und da war ein Rieseninteresse.
Also ich denke, da tut sich tatsächlich was. Und wenn das im großen Stil funktioniert und die Großen beginnen und die ziehen die Kleinen mit, so wie Sie das sagen, Frau Klesper, da ist die irre Chance, wenn ihr das wollt, dem Einkäufer sagt, bitte achte darauf, dann hat das nachher nicht den Faktor Hebel 7, sondern wahrscheinlich den Hebel 20 oder 30. Weil alles, was dann nicht mehr gekauft wird, und übrigens auch, Roland, was wir dann nicht mehr kaufen, ne? Wenn wir uns wirklich überlegen, also ich bin nicht der Veganer oder der Vegetarier und ich sage auch nicht, du darfst nie mehr ein Stück Fleisch essen. Im Gegenteil, ich sage ausgewogen, aber muss es jeden Tag sein? Und kann es nicht vom lokalen Bauern, muss es das argentinische Filet. Und da sieht man auf einmal, auch da kann jeder Einzelne von uns was tun. Und auch hier diese SMS-Geschichte, die muss nachher bis zum Konsumenten gehen, dass der am Kühlregal sehen kann, hier das halbe Hühnchen hat x Kilogramm CO2, das hier kommt vom Biobauer nebenan und das hat Y. Das kann im Preis einen Unterschied haben, aber der Konsument muss Transparenz darüber haben, was, wo es herkommt und was drin ist. Und ich glaube, das gilt für ganz viele Lebensbereiche. Und die Technologie, Frau Klesper, die ist ja längst da. Wir haben kein Technologieproblem. Wir haben eher ein Zeitproblem, nämlich eine Zeit, in der wir die Dinge jetzt verändern müssen, weil, man muss das leider sagen, 50 Jahre haben wir nur so halbherzig hingeguckt, ne? Und wenn wir unsere Welt enkelfähig, ich finde den Begriff so schön, erhalten wollen, dann sollten wir uns tatsächlich überlegen, wie wir das so machen, dass die auch noch einen lebenswerten Planeten mit ein paar Ressourcen vorfinden, dass sie auch noch vernünftig leben können in klimatischen Bedingungen, die funktionieren oder dann wieder funktionieren. Ja. Und ich hoffe, dass das noch klappt. Also zumindest sollten wir daran arbeiten.
Und Transparenz ist nochmal ein ganz wichtiges Stichwort. Wir brauchen und der Konsument braucht Transparenz, wie Sie sagen, am Regal. Aber auch nicht nur am Regal, sondern auch bei der Technologie. Und da ist auch wichtig, dass man einen Schulterschluss macht. Wir haben mit 4 anderen Telekom-Unternehmen, europäischen, ein sogenanntes Eco-Rating entwickelt für Mobilfunktelefone. Das haben wir jetzt gelauncht, gemeinsam in 24 Ländern. Was machen wir? Wir haben uns sehr genau angeguckt auf eine Bewertungsmethodik über den gesamten Lebenszyklus eines Mobilfunktelefons in der Bewertung von der Produktion über die Anwendungsphase bis dann hin natürlich auch wieder Kreislaufwirtschaftsgedanken und haben eine Bewertung aufgesetzt, die das in allen Aspekten durchleuchtet. Man kann dann 100 Punkte insgesamt erreichen und dann werden nochmal besondere 5 Aspekte rausgeschaut, nämlich ist das reparaturfähig, recycelbar, Materialien, die Lebensdauer, die Energieeffizienz. Und immerhin machen hier jetzt schon einige Anbieter mit, wie Samsung, Oppo, Xiaomi, ZTE, Huawei. Und hier haben wir etwas geschaffen, wo der Kunde, wenn er sich erkundigen möchte, Transparenz bekommt, wie nachhaltig denn das Mobilfunktelefon ist. Das ist ein Anfang. Wir haben jetzt mit vier anderen Wettbewerbern angefangen. Wir sind offen für viele neue und hoffen, dass eben auch viele Hersteller noch dazukommen werden, um auch eben gerade im Technologiebereich über Nachhaltigkeit mehr Transparenz zu schaffen und damit Verbrauchern eine Hilfestellung geben für ihre Einkaufsentscheidungen. Ja.
Genau. Informed Decisions, wie Sie es vorhin gesagt haben. Informierte Entscheidung.
Danke, ganz also genau das.
Wir sehen, es sind sehr viele gute Initiativen da, also auch an den großen Hebeln der Corporate Macht wird schon viel Hirnschmalz in das Thema gesteckt und schon sehr viel getan. Wir nehmen, glaube ich, auch mit, dass also die reine Shareholder-Value-Denke, wie sie früher propagiert wurde, die ist ja schon lange out, aber jetzt sehen wir ja tatsächlich ja auch, dass beim Endverbraucher mehr Information auch da sein muss und auch da sein wird in Zukunft. Wie kann ich Energie sparen? Wie kann ich bewusster einkaufen? Mhm. Wie kann ich nachhaltiger shoppen und leben letztlich am Ende auch um? Und ich finde den Begriff wirklich sehr schön, eine enkelfähige Welt zu hinterlassen. Wunderbar, wunderschön. Mhm. Also ich fand es heute sehr, sehr lehrreich mit Ihnen, Frau Klesper, also gerade auch zu sehen, was so ein Weltkonzern wie eine Telekom AG dort schon alles macht, und habe für mir selbst jetzt vorgenommen, das Thema Smart Home noch weiter auszuprobieren. Es ist keine Spielerei, das ist, ich nenne es ja immer die Mobileisenbahn des Mannes heutzutage, aber das ist es eben nicht, ne, sondern tatsächlich mit ein paar technischen Tricks und Kniffen, und die Sachen sind ja auch heute sehr nutzerfreundlich und sehr einfach zu installieren, tatsächlich das Heim Stück für Stück mal so umzurüsten, dass wir diesen Hebel 7, das fände ich ganz interessant, ja, also tatsächlich die Sonnenenergie dann zu nutzen, oder die Wäsche dann zu waschen, wenn die Sonne gerade da ist, und all diese Dinge.
Ja. Das nehme ich mir mal auf meine
To-Do-Liste für die nächsten Monate. Na, dann kommen wir doch gerne auch zu unserer Abschlussrubrik, die Tops und Flops der Woche. Mhm. Karl-Heinz, hast du was erlebt, was dich besonders noch berührt hat oder besonders enttäuscht hat in den letzten Tagen?
Ja, also heute möchte ich gar nicht über Flops reden, weil wir fahren nächste Woche in Urlaub und nach anderthalb Jahren das erste Mal, dass man wieder rauskommt, fahren Richtung Italien, also auch nicht so weit weg. Aber was mich bewegt hat, war tatsächlich, es tut sich was in Deutschland, habe ich so das Gefühl. Wir stellen fest, Bürokratie ist zu hoch, Regulation, und dann funktioniert es noch nicht mal. Denken wir nur mal an die Katastrophen, die Warnsysteme und so weiter. Und gleichzeitig, was toll war, diese Solidarität, die Hilfe und auch das neue Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Ne? Also sprich, inzwischen denke ich, haben es also außer die Unverbesserlichen, die anderen dann auch gelernt. Und ich hoffe, dass so Menschen wie Bolsonaro oder Frau von Storch und Frau Weidel, dass die sich irgendwann selber ins Aus stellen, weil einfach jeder sagt, sag mal, leben die ganz woanders als wir, was empfinden die? Und deshalb bin ich eigentlich sehr optimistisch. Mir hat das Gespräch auch mit Frau Klesper sehr viel Spaß gemacht. Und deshalb bin ich rundum positiv. Wir gemeinsam schaffen wir das. Mit dieser Art von Initiative und mit den vielen Initiativen, die da sind, macht mir das viel Hoffnung.
Das macht viel Mut. Frau Klesper, für Sie die Tops und Flops der Woche, der letzten Tage?
Das kann ich nur wiedergeben, dass mir das Gespräch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch ich habe übrigens über Tops und Flops nachgedacht und habe gedacht, nee, heute gibt es keinen Flop, weil ich gerne positiv aus diesem Gespräch heraus möchte. Mhm. Und genau das Gleiche mir gedacht hatte, die Solidarität, das ist top. Und das ist etwas, was ich mitnehme, was Energie gibt. Und deshalb, nein, kein Flop.
Dann kann ich auch nur abschließend noch eigentlich auch alles gut und vielleicht auch eine wichtige Information für dich, weil du ja auch Richtung Italien fährst. Ich bin ja gerade in der Toskana und ich stelle fest, dass hier der Tourismus, sagen wir mal so, sie haben es noch nicht verlernt, aber sie müssen auch wieder ein bisschen üben. Ja? Also man ist hier auch mit so 40% oder 50% der Touristenmenge zum Teil leicht nicht überfordert, aber man merkt, die haben ganz schön gelitten. Also das ja, sieht man an allen Orten hier. Das, was absolut top ist, es ist alles tippitoppi, sauber gepflegt, das Meer. Also man sieht leider, was heißt leider, man sieht Gott sei Dank nichts von der sag mal, Vermüllung der Meere oder von Plastik. Also das ist alles sehr, sehr schön hier und die Natur ist gut. Also man, es ist so ein bisschen so diese trügerische Schönheit, dass man einerseits macht man sich Sorgen um den Planeten, andererseits, wenn man nicht gerade jetzt nicht da ist, wo die Hagelkörner runterkommen, also wir sind einen Tag vorher ein paar Mal vorbeigefahren übrigens, dann merkt man es ja gar nicht. Und das wir müssen uns immer vor Augen halten, ja, es sieht zwar vielleicht alles schön aus, es ist Frühling, die Vöglein zwitschern oder es ist Sommer, aber wir müssen es ganzheitlich betrachten und insofern, wir genießen noch die Tage und ja. Ich glaube, es kann sein, dass wir uns eventuell auch über den Weg fahren die nächste Woche. Karl-Heinz, dazu aber später mehr.
Gut,
wunderbar. Frau Klesper, vielen Dank für Ihre Zeit.
Schönen, erholsamen Urlaub.
Machen wir. Alles Gute.
Und den Zuhörern eine tolle Woche. Es soll ja langsam wieder besser werden, das Wetter. Also auch viel Sonnenschein und vor allen Dingen Sonne im Herzen, sage ich.
Also, dann alles Gute.
Also.
Tschüss.
Alles Gute. Danke.
Ciao, ciao.